Halleluja! Da fühlt man sich richtig ermutigt, wenn die Gemeindeleitung einen so anfeuert aus der Ferne, aus der Schweiz. Der Benjamin hat wie immer seine Lederjacke angehabt, die ihm, finde ich, so gut steht. Findet sie auch? Ich finde, die steht ihm super gut. Finde ich super. So, die Nummer 1 Frage, die ich im Moment gestellt bekomme, ist: Wo ist deine Frau? Das wüsste ich auch gern. Na, Spaß. Ich weiß, wo sie ist. Sie ist jetzt gerade noch auf den Philippinen, um euch ein kurzes Update zu geben. Es gibt noch so ein, zwei Sachen, die wir erledigen müssen, bevor sie dann endlich herkommen kann. Wir haben das Größte schon hinter uns, was den ganzen Visumsprozess betrifft. Aber ein, zwei kleine Schritte haben wir noch vor uns. Und da eben auch die Bitte an euch: Betet für uns. Betet für uns. Wir sind verheiratet und wir sind überzeugt davon, dass der Wille Gottes ist, dass wir am selben Ort sind. Deswegen bitte ich euch um euer Gebet, dass das schnell über die Bühne geht, und im Idealfall ist sie schon nächsten Monat hier. Also danke für eure Gebete. Ich war gestern am Shake Youth Jugendtreffen. Wie viele von euch, wie ihr jünger wart, ihr wart mal auf einem Event, auf einem Jugendlager oder Jugendevent? Ja, viele von uns. Und ich glaube, viele von uns können sagen, dass Gott uns dort begegnet ist, oder? Dass wir dort Begegnungen mit der Liebe Gottes hatten und mit der Güte Gottes, die so ziemlich alles für uns verändert haben. Das war auch meine Story. Und dieses Mal war ich nicht als Jugendlicher dort, sondern als jemand, der geben durfte. Ich durfte dort dienen. Wir hatten so einen Sofa-Talk, hat das geheißen, wo uns Fragen gestellt wurden, wo es eigentlich auch um genau das Thema gegangen ist, über das wir heute sprechen werden. Kompromisslos leben. Und dann durfte ich einen Workshop machen über Evangelisation, und das war eine super Zeit. Und was mich so fasziniert hat, ist, dass wenn ich auf unsere Jugend schaue, wenn ich auf die Generation schaue, die nach uns kommt, dann bin ich nicht depressiv gestimmt, sondern dann bin ich fröhlich gestimmt. Wenn ich dir anschaue, wie viel Leidenschaft und ehrliche Herzen das sind, die nichts anderes machen wollen, als Jesus zu lieben, dann stimmt mich das fröhlich. Und ich glaube, dass Gott auch euch das als Ermutigung mitgeben möchte, dass wenn wir in die Zukunft schauen, dann müssen wir nicht schwarz sehen, sondern können wir sein Licht sehen. Sein Licht strahlt in der Zukunft. Einfach als Ermutigung für euch, haben wir gedacht, ich gebe euch das weiter, wenn mir das so klar geworden ist. Wir werden die nächsten paar Minuten miteinander verbringen, und ich darf über ein Thema sprechen, das aus meinem eigenen Leben kommt. Alles, was ich heute sage, habe ich selber durchlebt oder selber erlebt. Und mein Gebet ist, dass da, wo Hindernisse in deinem Leben sind, die dich daran hindern, in alles einzutreten, was Gott für dich hat, dass Gott genau dort seinen Finger drauflegt. Aber nicht in Verdammnis, sondern in Liebe. Das ist das Ziel heute. Gott möchte nicht, dass du krampfhaft versuchst, dein eigenes Leben zu verändern. Weil es nicht funktioniert. Wenn du versuchst, dich selber zu verändern, selber eine Flamme, ein Feuer in dir zu produzieren, dann ist das Einzige, was brennen wird, ist, dass du ausbrennen wirst. Was uns befähigt, für Jesus zu leben, ist nicht unsere eigene Fähigkeit, unsere eigene Mühe oder unsere eigenen Bemühungen, sondern was uns befähigt, für Jesus zu leben, ist ganz allein seine Gnade. Ganz allein seine Gnade. Und deswegen möchte ich, dass alles, was ich heute sage, über alles, was wir heute reden, dass es unter diesem Schirm steht von seiner Gnade. Es geht heute um die Gnade Gottes, die gekommen ist, um uns zu verändern. Wisst ihr, Matthäus 1,21, da haben wir schon die erste Bibelstelle. Matthäus 1,21 sagt über Maria: Sie wird einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Und im Anschluss möchte ich gleich noch einen zweiten Vers vorlesen. Hohelied 2,15. Wir machen einen Sprung ins Alte Testament. Hohelied 2,15. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten. Denn unsere Reben stehen in voller Blüte. In dem Kontext möchte ich einen Teil von meiner eigenen Geschichte erzählen. Vor einigen Jahren war ich in einem Gottesdienst, Es war eine Konferenz, wo Gastsprecher auch hier waren. Und im Gottesdienst, in dem ich da gesessen bin, von dem ich jetzt gerade erzähle, während ich dort sitze, habe ich was erlebt, was ich davor noch nicht so erlebt habe. Und zwar war es so, dass ich ein Jahr vor diesem bestimmten Gottesdienst eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Und sie war mit vollstem Herzen und mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Ich wollte wirklich nichts anderes in diesem Moment als Jesus nachfolgen, mit meinem ganzen Leben. Und ich kennst die Story vielleicht, ich habe mein Leben Jesus gegeben und er hat mich erfüllt und hat begonnen, mein Leben zu verändern. Und plötzlich wollte ich gar nicht mehr sündigen. Es ist ein großer Unterschied, ob du dich überreden lässt von irgendjemandem, dass du nicht mehr sündigen sollst, oder ob der Geist Gottes dein Herz so verändert, dass du nicht mehr sündigen willst. Und das ist das, was der Geist Gottes in uns hervorbringen möchte, diese Frucht zur Heiligkeit. Gerechtigkeit, das bedeutet, was Jesus aus dir gemacht hat, wo du ihn angenommen hast, du bist zur Gerechtigkeit Gottes geworden in Jesus Christus. Das heißt, was hier drinnen ist, ist gerecht vor Gott, weil er am Kreuz bezahlt hat für das. Aber Gerechtigkeit, sagt die Bibel, trägt Frucht zur Heiligkeit. Das bedeutet, dass das, was Jesus in deinem Herzen getan hat, wird Frucht bringen und wird einen äußerlichen Effekt haben auf dein Leben. Und das ist das, was die Bibel Heiligkeit nennt. So sitze ich also da, ein Jahr davor habe mein Leben Jesus gegeben, er hat begonnen, mein Herz zu verändern. Aber in diesem Jahr zwischen dem Punkt, wo ich mich Jesus hingegeben habe zum ersten Mal, und diesem Gottesdienst, in dem ich gesessen bin, ist was passiert. Irgendwann, wo ich nicht mehr umgeben war von dem coolen Shake Youth Camp, von den coolen Jugendlager, den ganzen tollen Leitern, die mich ermutigt haben, sondern wo der Alltag wieder eingesetzt hat, wo ich wieder in die Schule gegangen bin, von denselben Leuten umgeben war wie davor, da ist was passiert in meinem Herzen. Ich habe wieder begonnen, hier und da ein paar kleine Lügen zu erzählen. Ich habe wieder alles versucht, damit ich irgendwie dazugehören kann, habe über andere gelästert, habe einen Wortschatz gehabt wie ein, wie sagt man da auf Deutsch, wie jemand, der, wie ein Sailor, sagt man auf Englisch, wie ein Schiffsmann, ein Pirat, habe geredet wie ein Pirat, geflucht wie ein Pirat, so möchte ich sagen. Sogar begonnen, also versucht, so Zigaretten zu rauchen damals, damit ich irgendwie cool sein kann und dazugehören kann. Ich war damals in einer recht ungesunden Beziehung, wo beide Parteien gewusst haben, das ist nicht der Wille Gottes für unser Leben, aber es war wurscht in dem Moment für uns. Und so bin ich dort in diesem Gottesdienst gesessen, mit diesem Kontext. Das war, wo mein Leben war. Ich bin zurückgeschlittert und ich habe mit einem Fuß in der Welt gelebt und mit dem anderen Fuß im Königreich Gottes. Und ich sitze dort an meinem Platz und der Prediger von vorne beginnt darüber zu reden, was es bedeutet, Jesus zu lieben, mit allem, was man ist, mit Herz, mit Seele, mit Verstand, dass dein ganzes Leben ein Zeugnis wird für das, was du bekräftigst, das in deinem Herzen passiert ist. Und er fängt plötzlich an zu sagen, manche von euch sind hier und ihr habt das, das, das in unserem Leben. Und er beginnt genau die Dinge anzusprechen, die ich in meinem Leben hatte. Die Kompromisse, die ich eingegangen bin. Und wisst ihr, was das Überwältigende in dem Moment war? Obwohl Gott seine Hand so direkt auf mein Herz gelegt hat, habe ich keinerlei Verdammnis gespürt. Null. Keine Verdammnis. Aber was ich gespürt habe, es war die Liebe Gottes. Ein Gott, der seine Hand mir ausgestreckt hat und bekräftigt hat, was in Matthäus 1,21 steht. Er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Wisst ihr, es heißt nicht, Jesus kommt und er rettet sein Volk in ihren Sünden. Das Ziel ist nicht, dass du Vergebung empfängst und dann genauso weiterleben kannst wie davor. Die Bibel sagt uns, er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das bedeutet, er möchte, dass deine Sünde so weit von dir entfernt ist wie der Osten vom Westen oder wie der Norden vom Süden. Er möchte, dass sie unendlich weit von dir entfernt ist und dass dein Leben Frucht trägt zur Heiligkeit. Fangt uns die Füchse, die kleinen Füchse, die den Weinberg verwüsten, denn unsere Reben stehen in voller Blüte. Hohelied 2,15. Meine Frage an dich heute ist, hast du Füchse in deinem Garten? Hast du Füchse in deinem Garten, genauso wie ich sie in meinem Garten gehabt habe? Oft sind es die kleinen Kompromisse, die wir reinlassen, wir uns denken, ah, das sieht doch eh niemand. Die paar Sekunden, wo ich die leicht bekleidete Frau auf der Werbung anschaue, ah, das ist doch eh wurscht. Die Szene im Film, wo ich nicht mehr wegschaue plötzlich, obwohl ich weiß, dass sie nicht gut ist. Die kleinen Füchse, die in deinem Garten kommen. Aber ich kann dir eins versprechen, die kleinen Füchse, wenn du sie ernährst von den Früchten, die Gott in deinem Garten anbaut, dann werden sie nicht klein bleiben. Dann werden sie groß werden. Und irgendwann wachst du auf und denkst dir, wie bin ich hierher gekommen? Meine Hoffnung ist, dass Gott heute ein bisschen am Baum rüttelt. Bei uns. Und dass während er am Baum rüttelt, die ganze faule Frucht, die nicht dran hängen sollte, die nicht reif ist, dass sie gepflückt wird, dass sie zu Boden fällt. Das ist das Ziel heute. Hast du Füchse in deinem Garten? Was sind Füchse? Ganz praktisch. Es sind alle Dinge, die du in deinen Garten hineinlässt, die die Frucht, die Gott in deinem Leben hervorbringen will, verhindert oder schädigt. Und die Bibel hat ein ganz einfaches Wort für diese Art von Kompromisse. Und das ist Sünde. Ich möchte kurz mit euch reden für ein paar Minuten über das Gewicht, das der Teufel auf uns ausüben möchte, indem er diese Kompromisse in unser Leben bringt. Und Gott sei Dank gibt es auch eine Lösung dafür. Eine Lösung, die vor 2000 Jahren präsentiert wurde. Ist am Kreuz gehangen und sie heißt Jesus. Aber wir werden in einem Moment darüber reden. Das Erste, was ich möchte, dass du verstehst, ist, dass diese Füchse, diese Kompromisse dich zerstören. Das sind nicht kleine, liebe Haustiere, die du kontrollieren kannst, wie du mit einem Hund vorm Fernseher sitzen kannst, den du einfach streicheln kannst und der mag dich und du magst ihn. So funktioniert Sünde nicht. So tarnt sie sich vielleicht am Anfang. Aber in Wirklichkeit zerstört sie dich. Warum? Sünde ist das Tor für Depression, Angst, Scham, Selbsthass. Das Problem, das wir oft haben, ist, dass wir nicht an die Wurzel gehen, sondern versuchen, das Symptom zu behandeln. Alles, was wir sehen, ist, ich habe Scham in meinem Leben. Und ich verstehe schon, dass es Situationen gibt, wo Scham grundlos vorherrscht. Das gibt's auch. Aber ich möchte vorschlagen, dass oft die Wurzel von Schamgefühlen Dinge sind, die wir versuchen zu verstecken. Scham kommt mit dem Eindruck oder mit dem Gefühl, dass wir uns verstecken müssen, sodass wir nicht uns sehen lassen von anderen oder von Gott. Das ist das, was Scham sagt. Scham sagt, du musst dich verstecken. Wegen dem, wer du bist oder wegen dem, was du gemacht hast. Aber Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Rast geben. Er sagt, lernt von mir, meine Bürde ist leicht. Das ist das, was Jesus uns zuspricht. Scham sagt, versteck dich. Jesus sagt, komm zu mir. Deine Beziehung mit Gott leidet unter den Kompromissen, die du eventuell eingehst. Warum? Weil du, genauso wie Adam und Eva es damals gemacht haben, dich versuchst, vor Gott zu verstecken. Wisst ihr, Adam und Eva, ihr kennt, glaube ich, alle die Geschichte, sie entscheiden sich gegen das zu rebellieren, was Gott gesagt hat. Warum macht es keinen Sinn, dass wir was anderes machen als das, was Gott sagt? Es ist ganz einfach. Weil er uns mehr liebt, als wir uns selber lieben. Und weil er uns besser kennt, als wir uns selber kennen. Wenn du wirklich glaubst, dass Gott dich mehr liebt als du selber, dass er das absolut Beste für dich will, dann macht es absolut keinen Sinn, irgendwas anderes zu machen, außerhalb von dem, was Gott dir als liebevolle Richtlinie gibt. Manche von uns denken sich, warum gibt Gott uns überhaupt solche Richtlinien, solche Regeln auf eine Art und Weise? Möchte ich dich fragen, wenn du ein 3-jähriges Kind daheim hättest, würdest du dem Kind nicht sagen, lauf nicht auf die Straße? Und wir denken oft, dass wir so reif sind und dass wir so genug sind ohne Jesus. Wir brauchen seinen Input nicht. Wir brauchen seine Weisheit nicht. Das ist oft, was in unserem Verstand vor sich geht. Manchmal denken wir, wir sind gescheiter wie Gott. Und es ist nicht logisch. Gott ist der Vater. Du bist sein Kind. Weil er dich liebt, gibt er dir einen Leitfaden fürs Leben. Aus Liebe gibt er dir den. Aber Sünde, Kompromisse, diese Füchse, diese kleinen, miesen Füchse, die zerstören auch Beziehungen untereinander, zwischen uns. Warum? Wegen dem Grund, den ich vorher schon erwähnt habe. Weil es die Rutsche legt für jegliche Art von Scham, die in unser Leben kommen kann. Was Scham tut, ist, es hindert dich, den Blick in dein Herz zuzulassen, der notwendig ist, damit du Connection mit Leuten haben kannst. Damit du Beziehung mit Leuten haben kannst. Wenn ich mit dem Luki 6 Monate lang gewohnt, der sitzt da drüben, er ist voll super Typ. Wenn ich mit dem Luki eine Freundschaft habe, dann ist es absolut notwendig, dass wenn wir in unserer Freundschaft wachsen wollen, dass ich sehe, was in ihm vorgeht und er sieht, was in mir vorgeht. Weil was wir sonst machen ist, wir ziehen eine Mauer zwischeneinander hoch. Nicht nur in Freundschaften passiert das, dasselbe kann in Ehen passieren, dasselbe kann in anderen Arten von Beziehungen passieren, in der Arbeit oder wie auch immer. Und das kann auch in deiner Beziehung mit Gott passieren. Dass du beginnst, dich vor Gott zu verstecken, genauso wie Adam und Eva das gemacht haben. Gott hat gerufen, Adam, wo bist du? Adam, wo bist du? So kommt also Scham in unser Leben, wir fangen an uns zu verstecken und wir können keine tiefe Beziehung mit anderen Menschen führen. Und das Symptom ist Einsamkeit, Scham, Verstecken, aber die Wurzel ist was anderes. Gott ist jemand, der direkt an die Wurzel gehen möchte bei uns. Er ist nicht jemand, der einfach nur Symptome behandeln möchte. Wenn du zu einem Arzt gehen würdest, weil du irgendwo Probleme hast, du hast irgendwo Schmerzen und du gehst zu dem Arzt und er verschreibt dir einfach nur Schmerzmittel, um die Symptome zu lindern. Dann sagst du erstmal Danke und bist froh über die Schmerzmittel. Und dann irgendwann kommt der Schmerz aber wieder zurück, wenn du aufhörst, die Schmerzmittel zu nehmen. Und der Arzt sagt, ich gebe Ihnen einfach noch stärkere Schmerzmittel. Und du nimmst sie wieder, der Schmerz geht weg, aber er kommt dann nach einiger Zeit wieder. Und der Arzt beginnt wieder, dir Schmerzmittel zu verschreiben. Irgendwann kommt der Punkt, an dem du dir ernsthaft überlegen wirst, den Arzt zu wechseln. Gott ist nicht ein Arzt, der nur das Symptom behandelt. Er ist ein Arzt, der an die Wurzel geht. Und das ist das, was er heute tun möchte. Er möchte mit dir an die Wurzel gehen. In seiner Liebe. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen über, was diese Kompromisse in meinem Leben getan haben, in diesem einjährigen Zeitraum, in dem ich so halbherzig für Jesus gelebt habe. Ich hatte 2 Freunde in meiner Schule und wir waren so ein Dreiergespann, waren immer gemeinsam unterwegs, waren gemeinsam im Fitnesscenter damals, als 14-Jähriger, frage mich nicht warum, aber wir haben gedacht, dass wir uns da jetzt richtig aufblasen können. Waren gemeinsam in der Schule unterwegs, haben gemeinsam gegessen, waren gute Freunde. Und ich habe mich dann bekehrt und sie haben gesehen, ha, also irgendwas ist schon anders an Marcel, waren interessiert daran. Und ich habe dann gesagt, hey, dann kommst du doch einfach mit zu mir in die Jugendgruppe. Und sie haben gesagt, okay, mach mal. So sind sie mitgekommen und genauso wie ich damals haben sie auch begonnen, Gott zu erleben. Und es kam dann sogar so weit, dass sie mitgefahren sind auf eine Jugendfreizeit. Und auf dieser Jugendfreizeit haben beide eine Entscheidung für Jesus getroffen. Es war wunderschön, es war authentisch. Ich habe gedacht, ich bin im siebten Himmel, dass meine Schulfreunde Jesus lieben. Das war, ich habe mir gedacht, jetzt ist es komplett vorbei mit der Hack in Korneuburg. Jetzt kommt die Erweckungswelle auf uns zu. Und wir gehen wieder zurück in die Schule und ich lebe Kompromisse. Und sie wissen einerseits, was ich bezeuge oder wie ich bin, wenn ich in der Kirche bin. Und andererseits sehen sie mein Leben tagtäglich in der Schule, wie ich mich verhalte, wie ich läster, wie ich spreche. Und was passiert ist, ist nach einiger Zeit, nach 2-3 Monaten, haben beide aufgehört mitzugehen in die Kirche, in die Jugendgruppe. Beide sind einfach abgefallen vom Glauben. Ich gebe mir nicht die Schuld dafür. Versteht es mich nicht falsch. Ich spüre keine Verdammnis, wenn ich über das rede. Aber ich frage mich, ob ich es verhindern hätte können, wenn ich ein authentisches Leben geführt hätte. Wenn ich wirklich vollsten Herzens für Jesus gelebt hätte. Wenn ich die Füchse, die in meinem Garten herumgelaufen sind, gefangen genommen hätte, auf den Altar gelegt hätte und einfach das Feuer Gottes verzehren lassen hätte. Ein Teil davon, warum sie nicht mehr mit Jesus gehen, ist wegen den Entscheidungen, die ich getroffen habe. Also zerstört Sünde auch das Gottesbild, auch von Leuten, die Jesus nicht kennen. Die Frage, warum lohnt sich Freiheit? Warum wollen wir überhaupt kompromisslos für Jesus leben? Ich könnte euch 100 Sachen aufzählen, die sich verändert haben zum Guten, als ich wirklich mich entschlossen habe, nie mehr wieder zurückzuschauen, keine Kompromisse in meinem Leben zu haben. Ich habe ein paar hier ausgewählt. Römer 8, Vers 1. Viele von uns kennen den Vers und lieben den Vers. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist. Okay, das sind gute Neuigkeiten. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus sind. Aber da ist ein zweiter Teil von diesem Vers, den wir nicht vergessen dürfen. Die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, sondern gemäß dem Geist wandeln. Die sich nicht mehr entscheiden, Kompromisse in ihrem Leben zu haben, sondern die sich Gott voll hingeben. Warum? Weil sie ihm vertrauen, weil sie ihn lieben, weil sie erkannt haben, wie sehr er sie liebt. Das bedeutet nicht, dass du dazu, wenn du nicht perfekt bist, musst du Verdammnis in deinem Leben haben. In dieser Predigt geht es nicht darum, perfekt zu sein. Es geht nicht darum, weil ich bin es nicht, du bist es nicht und nicht mal unser Pastor ist es höchstwahrscheinlich. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Gott schaut nicht auf Perfektion in deinem Herzen. Aber er will einfach nur, dass du ihm voll hingegeben bist und dich verändern lässt von ihm. Das ist sein Ziel. Du musst nicht perfekt aus diesen Türen da rausgehen. Aber ich glaube, es ist eine Einladung da, heute Morgen absolut alles hinzulegen und die Füchse, die in deinem Weinberg herumlaufen, gefangen zu nehmen. Und während ich jetzt Füchse sage, während ich über diese Kompromisse rede, ich weiß, dass manchen von euch Lichter aufgehen. Und das ist gut. Das ist gut. Die Lichter, die euch aufgehen, zeigt Gott auf in seiner Güte. Im Römerbrief lesen wir, ist es nicht die Güte Gottes, die uns zur Umkehr bewegt? Es ist nicht der erhobene Zeigefinger Gottes. Es ist nicht der erhobene Zeigefinger Gottes. Es ist nicht der Gott, der nur darauf wartet, dass er dich bestrafen kann. Das ist nicht unser Gott. Es ist der Gott, der seine Hand ausstreckt heute Morgen und sagt, ich möchte dich freimachen. Was hat diese Art von Freiheit in meinem Leben getan? Plötzlich hatte ich einen Frieden in meiner Seele, weil ich mich nicht mehr verstecken musste. Ich musste nicht mehr vorgeben, irgendwer zu sein, der ich nicht bin. Ich musste nicht mehr aufpassen, wie ich um meine christlichen Freunde herum rede. Warum? Weil, wie ich da draußen war, war ich dann da drinnen auch. Ich habe Kompromissen den Rücken gekehrt. Und ich habe es nie bereut. Und zwar genau an dem Abend, über den ich am Anfang erzählt habe. Ich habe diesem Leben, das 50-50 ist, einfach den Rücken gekehrt. Und ich sage euch eins, ich habe es nie bereut. Plötzlich wusste ich, dass Verdammnis kein Recht mehr in meinem Leben hat. Also anstatt, dass ich mir gedacht habe, ah, das verdiene ich eigentlich, wegen dem, was ich getan habe, habe ich gewusst, dass wenn Verdammnis in mein Leben kommt, ich es einfach beim Kreuz ablegen kann und dass es unberechtigt in meinem Leben war. Keine Verdammnis für die, die in Christus sind, die nicht gemäß des Fleisches wandeln, sondern gemäß des Geistes. Da ist Freiheit da heute Morgen. Ich weiß, das ist eine Botschaft, die ein bisschen heavy ist, aber ich glaube, sie ist extrem wichtig. Und ich glaube, dass wenn dein Herz offen ist für das, was Gott in dir machen möchte, dass in dich in ganz neue Dimensionen der Herrlichkeit bringen wird. Eine dritte Sache, ich habe plötzlich Freude gehabt, die ich davor nicht hatte. Warum? Weil ich gewusst habe, dass ich nicht mehr für mich selber lebe. Ich habe gewusst, dass es mir nicht mehr darum geht, dass ich das mache, was sich in einem Moment gut für mich anfühlt, sondern der Fokus meines Lebens hat sich verändert auf, wie kann ich Jesus zeigen, wie sehr ich ihn liebe? Wie kann ich ihm zeigen, dass mein Herz aufrichtig vor ihm ist? Das war der Punkt. Galater 2,20. Paulus schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und das Leben, das ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich für mich hingegeben hat. Wir haben vorher darüber gesungen, wie heilig Jesus ist und wie würdig Jesus ist. Und es ist so wahr. Jetzt möchte ich dich fragen, ist Jesus für dich auch würdig genug, dass du ihm alles hingibst? Ist Jesus würdig genug für dich, dass du dich von ganzem Herzen entschließt, ihn zu lieben? Die Füchse rauszuhauen, sodass dein Leben Frucht bringen kann? Erster Korinther 2,9. Wir haben viele Bibelstellen heute, aber es sind alles gute Bibelstellen. Paulus schreibt, wir verkündigen, wie es in der Schrift heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, was keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, das Große, das Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Was ist, wenn es dann nicht nur um das geht, was im Himmel passiert? Was ist, wenn dieser Vers nicht nur für irgendwann mal in der Zukunft ist? Was ist, wenn Gott uns jetzt das zeigen möchte, was er für uns vorbereitet hat? Was ist, wenn Gott jetzt mehr für dich in deinem Leben hat? Was ist, wenn Teile des Himmels, die viele erst später erleben werden, was ist, wenn du sie jetzt erleben kannst in deiner Beziehung mit Gott? Dass so eine heilige, himmlische Atmosphäre dein Leben füllt, weil du keine Vorhänge vor deinem Herzen mehr hast, weil du keine Mauern aufgebaut hast mit Gott. Das ist die Art zu leben, das ist die Art, die Jesus uns vorgelebt hat. Und ich möchte auch ein paar praktische Schlüssel weitergeben, die mir geholfen haben, loszulassen von diesen Gewohnheiten. Nummer eins, erkenne, wer du bist. Du musst wissen, wer du bist. Ich glaube, wir haben vor ein paar Monaten eine Predigt gehört über, wer glaubst du, dass du bist? Und ich möchte dich genau an das erinnern. Erkenne, wer du bist. Wer bist du? Du bist ein Kind Gottes, das von ihm geschaffen wurde. Du bist ein Kind Gottes, das freigekauft wurde durch das kostbarste Gut, das die Welt jemals gesehen hat. Petrus schreibt, Jesus hat uns nicht einfach nur mit Silber oder mit Gold freigekauft. Gold, wie als wenn es irgendetwas wäre, das fast wertlos ist. Sondern, Petrus schreibt, er hat uns freigekauft mit dem kostbaren Blut Jesu. Das kostbare Blut Jesu ist das, was für dein Leben bezahlt hat. Er hat bezahlt für dein Leben. Wenn du erkennst, wer du bist, wirst du plötzlich beginnen, ganz anders über dich und dein Leben zu denken. Römer 6, 1 bis 2. Paulus schreibt, was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit das Maß der Gnade voll wird? Das sei ferne. In Jugendsprache würden wir sagen, fix nicht. Überhaupt nicht. Wie sollten wir, die wir der Sünde gestorben sind, noch in ihr leben? Erkennst du, wer du bist? Erkennst du, dass du mit Christus gestorben bist, der Sünde? Dass das, diese Sachen, diese Kompromisse gar nicht mehr Teil von deiner Identität sind? Dass du nicht mehr dich hingeben musst, jeder Art von Versuchung, sondern dass du frei leben kannst? Weißt du, wer du bist? 1. Korinther 6, 11 sagt, ihr seid gewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt im Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Das ist, wer du bist. Wenn du dir konstant vor Augen hältst, was für ein mieser, dreckiger Sünder du bist, dann kann ich dir eins sagen, das ist auch die Richtung, die du einschlagen wirst, unbewusst. Aber wenn du dir bewusst wirst, dass du jetzt schon heilig gemacht worden bist vor Gott, dass du rein vor ihm stehen kannst, dann ist das die Richtung, die du einschlagen wirst. Und plötzlich wird das wahr, was die Bibel uns sagt, Gerechtigkeit trägt Frucht zur Heiligkeit. Erkenn, wer du bist. Nummer 2. Wandle im Licht. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du andere reinschauen lassen sollst in das, was in dir passiert. Wisst ihr, wir sind eine Familie. Wir sind nicht nur eine Gemeinde, wir sind nicht nur eine Kirche, wir sind eine Familie, alle gemeinsam. Das bedeutet, dass wir auch so miteinander umgehen können. Es gibt keinen Grund, hier anders zu sein als da draußen. Hier ist das, was passiert, wenn du in der Gemeinde eine Maske aufsetzt. Ich möchte kurz auf das eingehen. Wenn du in der Gemeinde eine Maske aufsetzt, stellst dir bildlich vor, du parkst ein Auto, entweder in der Buchsbaumgasse, aber meistens ist da ja kein Parkplatz frei, deswegen ich parke mich immer da irgendwo oben hin. Und du denkst dir, okay, jetzt gehe ich in die Gemeinde. Du gehst den Weg, kurz bevor du beim Eingang reingehst, Maske auf. Du kommst rein und deine Geschwister im Glauben sagen zu dir, ah, Herbert, ich bin so froh, dass du da bist. Walter, ich bin so froh, dass du da bist. Alex, Natascha, so super, dass ihr da seid. Das liebe Welcome-Team begrüßt euch. Und ihr setzt euch in die Reihen und plötzlich kommt irgendjemand zu euch, beginnt mit euch zu reden und fängt an, euch zu ermutigen. Zu sagen, oh, ich finde das so super, ich merke das richtig, dass, was Gott auf dein Leben gelegt hat. Du bist so kreativ und du hast so eine Freude über deinem Leben. Da, wo du hingehst, da kommt die Freude des Herrn richtig mit. Das merkt man, das spürt man. Das sind Komplimente, die richtig auf dich geworfen werden. Was passiert, wenn du eine Maske auf hast? Die ganzen Komplimente, was Leute über deine Identität aussprechen, kommen nie bei dir an, sondern sie bleiben alle an der Maske hängen, die du auf hast. Und wenn du rausgehst aus den Türen, deine Maske wieder ablegst, dreimal darfst du raten, wo die Ermutigungen sind, die Geschwister versuchen dir zuzusprechen. An der Maske. Sie sind nie bei deinem Herzen angekommen. Das ist diese Mauer, die dazwischen uns steht, auch als Geschwister Gottes. Deswegen, Johannes schreibt, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. wandle im Licht. Jakobus 5,16, auch ein toller Vers. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Viele von euch kennen mein Zeugnis, dass ich war jahrelang pornografieabhängig und ich habe da auch keine Scham darüber zu sprechen. Aber eine Sache, die ich aktiv gemacht habe, als ich in dieser Sucht war, in dieser Abhängigkeit war, ist, ich bin aktiv auf Freunde und aber auch auf Leiter zugegangen und habe mich ihnen anvertraut. Ich habe zum Beispiel zum Benjamin, er war damals mein Jugendpastor, ich bin hingegangen und habe gesagt, hey Benjamin, ich habe da ein Problem, wäre echt cool, wenn du für mich betest. War es schwierig? Ja, es war schwierig. Es war ein bisschen schmerzhaft. Aber er ist mir begegnet mit Liebe, mit Annahme, hat mich nicht verurteilt, hat gesagt, Marcel, ich bete für dich. Das hat begonnen, Durchbrüche zu bringen in meinem Leben. Ich habe mich entschlossen, im Licht zu wandeln und nicht mehr in der Finsternis. Die Dinge, die du in der Finsternis hältst, du darfst raten, wer Herrschaft darüber hat. Der Teufel. Aber die Dinge, die du ins Licht bringst, das sind die Bereiche, zu denen du Gott lässt. Das sind die Bereiche, in denen er Heilung und Befreiung in dein Leben bringen kann. Wandel im Licht. Und jetzt möchte ich zum letzten Punkt kommen. Und während ich zum letzten Punkt komme, es wäre so super, wenn das Lobpreisteam nochmal auf die Bühne kommen könnte, damit wir nachher noch ein Lied gemeinsam spielen könnten. Gibt es da ganz freie Hand. Der dritte und letzte Punkt, und das ist eventuell sogar der wichtigste, ist: empfange Gottes Gnade. Du musst Gottes Gnade empfangen. Es gibt keine Chance, dass du dich selber aus deiner eigenen Kraft grundlegend veränderst. Geht nicht. Ich habe es probiert, zu oft. Immer wieder auf die Nase gefallen. Aber was passiert, wenn ich Gottes Gnade empfange, ist, er verändert mein Herz und aus dem heraus verändert er mein Leben. Empfang Gnade. Römer 5,17. Wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam, durch den einen, wie viel mehr die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch Jesus Christus. Weißt du, wir haben gerade vorher darüber geredet, dass Kompromisse zerstörerisch sind für unser Leben. Aber ich sage dir eins, jegliche Art von Sünde hat keine Chance, wenn sie auf die Gnade Gottes trifft. Gnade ist nicht einfach nur Gottes Fähigkeit zu vergeben. Das ist ein Teil davon. Aber was Gnade auch ist, ist Gottes Fähigkeit, dass du dein Leben lebst, so wie er es dir empfiehlt. Gnade befähigt dich, das zu tun, zu was er dich ruft. Das ist das, was Gnade ist. Du brauchst seine Gnade. Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Das ist der Schlüssel. Du kommst unter Gottes Gnade. Er verändert dich und so auch dein Leben. Wie empfängst du Gnade? Gott widersteht den Stolzen, aber er gibt Gnade den Demütigen. Wie wirst du demütig? Das ist genau an diesem Ort, wo du dein Knie beugst vom Kreuz, wo du dein Knie beugst vor Jesus. Das ist da, wo Transformation passiert. Das ist da, wo Veränderung passiert. Das ist da, wo Heilung passiert. Das ist da, wo Befreiung passiert. Das ist der Ort. Wie empfängst du Gnade? Genau so. Du kommst vor Gott. Du sagst, Gott, ich verstecke mich nicht mehr vor dir. Ich habe satt Füchse in meinem Garten zu haben. Sagst, Gott, veränder mich. Und er kommt und er wird das tun. Wenn du um Brot bittest, wird er dir keinen Stein geben. Er ist ein guter Vater. Er ist ein liebevoller Vater. Und alles, auf was er wartet, ist, dass du an diesen Ort kommst. Das ist, wo die Gnade Gottes fließt, in Demut. Wo du sagst, Gott, ich habe mich in manchen Bereichen in den Chefsessel gesetzt, anstatt dass du dort thronst. Aber jetzt setze ich dich wieder dorthin, wo du hingehörst. Der Thron meines Herzens, der Thron meines Lebens. Stehen wir gemeinsam auf. Hast du Füchse in deinem Leben? Wenn ja, dann ist heute der Tag und jetzt der Moment, um sie auf den Altar zu legen. Es gibt keine bessere Zeit als jetzt. Warum würdest du noch eine Stunde, einen Tag länger in dieser Art von Gefangenschaft leben wollen? Da ist ein Durchbruch am anderen Ende von deiner Demut. Wenn du heute hier in diesem Gottesdienst sitzt, und das sind Füchse, die du auf den Altar legen möchtest. Und zwar möchte ich jetzt nicht nur die großen Füchse ansprechen, irgendwelche Abhängigkeiten oder irgendwelche unter Anführungszeichen schlimmen Sünden, sondern ich möchte die kleinen Füchse auch ansprechen, die kleinen Kompromisse, die wir manchmal eingehen und die wir rechtfertigen wollen in unserem Leben. Da ist Freiheit im Namen Jesus heute Morgen. Wenn du ein kompromissloses Leben für Jesus leben möchtest und du möchtest ihm absolut alles hingeben, ohne irgendetwas zurückzuhalten, du möchtest dein ganzes Leben auf den Altar legen und sagen, Jesus, hab mich ganz, ich vertraue dir, ich liebe dich, weil du mich liebst, dann möchte ich dich jetzt einladen, dass du gemeinsam mit mir hier vorne kniest. Ich zähle bis drei und dann könnt ihr kommen. Und wir werden gemeinsam ein Lied singen zum Abschluss. Aber ich möchte mit euch beten. Okay? 1, 2, 3. Da ist keine Verdammnis im Haus des Vaters. Wir sind eine Family. Jesus, heute geben wir dir alles. Wir halten nichts zurück. Jesus, wir beten, dass du uns Gnade schenkst zur Veränderung, Herr. Wir beten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass du unser Herz veränderst, dass wir uns nicht abmühen müssen, sondern dass wir empfangen dürfen von dir. Das, für was du bezahlt hast. Sag ihm das in eigenen Worten, gerade jetzt. Schau mit den Augen deines Herzens auf Jesus. Sag ihm, dass du ihn brauchst. Sag ihm, dass du Veränderung brauchst. Herr, hilf mir, die Füchse gefangen zu nehmen. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich bete jetzt für dein göttliches Feuer. Ich bete jetzt, Herr Jesus, dass du jedes Herz neu füllst. Ich bete, Herr Jesus, dass du Vergebung schenkst. Ich danke dir, dass du Gnade schenkst, die Veränderung bewirkt. Herr Jesus, komm. Mach uns ganz neu. Füll uns wieder neu, Herr Jesus. Danke, dass wir nie mehr wieder dieselben sein müssen. Da ist ein Fluss der Vergebung, der jetzt gerade fließt. Da ist ein Fluss der Vergebung, der jetzt gerade fließt. Ich spüre das, wie wenn er so vorne fließt und durch die Reihen. Da ist Vergebung, die Gott ausspricht. Er sagt, ich verdamme dich nicht, ich liebe dich von ganzem Herzen. Steige in den Fluss ein. Sei nicht jemand, der nur dem Fluss zuschaut. Steig in den Fluss ein. Empfang Vergebung für dich selber. Empfang Gnade für dich selber. Ich übergebe ans Lobpreisteam und bleiben einfach noch gemeinsam vorm Thron Gottes für die nächsten paar Minuten. Lassen wir uns verändern. Du gibst ihm ein großes Ja. Du musst nicht zu 1 Million Sachen Nein sagen, sondern du gibst ihm ein großes Ja.